Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Ich finde den offenen Immobilienfonds immer noch für den privaten Anleger eine schöne Möglichkeit, sich in dem Bereich Immobilien zu engagieren, ohne sich direkt das eigene Häuschen, die eigene Wohnung mit den entsprechenden Risiken zu Hause ins Buch zu legen.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Immobilienfonds sind eine sehr beliebte Anlage in Deutschland, über die wir hier bei uns im Podcast noch gar nicht gesprochen haben. Das müssen wir unbedingt ändern und deshalb schauen wir uns heute mal an, was Immobilienfonds überhaupt sind, welche Unterschiede es gibt und ob sich ein Engagement dort trotz oder vielleicht wegen der enorm gestiegenen Immobilienpreise weiterhin lohnt. Das muss ich Gott sei Dank nicht alleine machen, denn ich habe mir dafür eine ausgewiesene Expertin als Gesprächspartnerin eingeladen. Meine Gästin ist Sandra Kielholz. Sie ist Vorständin bei Drescher Immo Consult. Das ist ein Beratungsunternehmen im Immobilienbereich, vor allen Dingen für professionelle Anleger. Also die Dame kennt sich aus. Sandra ist aber auch ausgebildete Diplom-Geografin. Da muss uns auch gleich was zu verraten. Und sie hat bei verschiedenen renommierten Immobilienhäusern wie CB Richard Ellis oder bei AXA Investment Managers gearbeitet. Und seit 2012 bist du ja affiliiert mit Drescher und seit 2019 sogar Vorstand der Drescher und sie Immo Consult. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Sandra.
Ja, vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und mal einen Einblick in das, in die Welt der Immobilienfonds abgeben darf. Genau. Wir sprachen ja schon im Vorfeld darüber, dass es so ein bisschen Neuland ist, dass es nicht so oft behandelt wird bei euch. Von daher freue ich mich umso mehr, dass ich hier mal ein bisschen eine Lanze für die Branche vielleicht brechen kann.
Genau. Ich hab bei uns auf der Homepage auch nachgeschaut. Wir haben exakt einen Artikel dazu. Das ist auch schändlich. Habe ich mich gleich beklagt bei meinem Redaktionsteam. Aber bevor wir zum Thema kommen, ich habe ja im Vorfeld geschaut, was du so für eine Vita hast. Und dann lese ich du bist Diplom-Geografin, habe ich eben schon gesagt. Ist das der Anstieg in eine typische Immobilienkarriere als Diplom-Geografin? Und was macht so eine eigentlich?
Also die Frage bekomme ich auch wirklich ganz oft gestellt.
Dass ich alleine bin.
Nein, das ist wirklich für viele nicht ganz nachvollziehbar, wie man von der Diplom-Geografie in die Immobilienwelt kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich bis zum Beginn meiner Diplomarbeit auch überhaupt nicht klar, in welche Richtung das Ganze geht. Bis ich einen Professor hatte, der unbedingt wollte, dass ich meine Diplomarbeit über Wohnungsmarktentwicklung im suburbanen Raum schreibe.
Ja, toll.
Und da ich den Professor sehr mochte und er auch sehr nett war bei den Hauptprüfungen, das wusste ich, wollte ich unbedingt bei ihm schreiben und habe das Thema dankenswerterweise angenommen. Ja, und das war eigentlich mein Einstieg in die Immobilienbranche. Bin dann nach dem Studium direkt als Analystin bei Jones Lang LaSalle.
Habe ich ausgelassen.
Aufgeschlagen. Mhm. Also ist ja kein Problem. Und da muss ich sagen, da tummeln sich dann doch schon ein paar mehr Geografen, jetzt nicht bei Jones Lang LaSalle, aber im Analystenbereich, weil man natürlich durch das Studium sehr schön lernt, Dinge zu verknüpfen, Infrastruktur, soziale Gegebenheiten und dieses Analytische, was man da braucht, das bekommt man da schon mit auf den Weg gegeben, sodass es der Diplom-Geograf oder die Geografin in der Analyse der Immobilienwelt gar nicht so ganz exotisch ist, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ich verstehe. Na gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Du bist ja im Immobilienbereich jetzt dann tätig, trotz deiner tollen Ausbildung als Diplom-Geografin. Und mein Eindruck ist aber, wir beide ja schon lange eigentlich in der erweiterten Finanzbranche ja tätig sind, dass es im Immobilienbereich insbesondere sehr viel mehr Frauen zu geben scheint, als es in der traditionellen Finanzbranche so ist, also Banking und in dem Fondssegment. Ist dem so? Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen zu. Und warum denkst du, ist das so?
Also genaue Zahlen kann ich dir jetzt auch nicht liefern, aber ich kann deinen Eindruck durchaus bestätigen. Wenn man sich ja auch mal so in der Historie der Immobilienfonds ein bisschen umschaut, da waren ja auch durchaus viele Frauen in in hohen Führungspositionen tätig. Ich möchte zum Beispiel mal Frau Schomberg anführen, die ja auch sehr viel gemacht hat in dem Bereich. Also da findet man schon, denke ich, deutlich mehr Frauen als in der klassischen Finanzwelt. Hm. Warum das so ist, ich weiß nicht, ob man vielleicht zur Immobilie etwas mehr Bezug entwickelt als zu Aktien oder Renten. Das mag ich gar nicht jetzt unbedingt werten wollen, woher das kommt, aber dein Eindruck, dass es dort mehr Frauen gibt, bestätige ich sehr gerne. Und ja, nehme ich auch immer sehr positiv auf, dass man sich da nicht so ganz alleine tummelt und da auch Gleichgesinnte trifft.
Ja, ja, macht es ein bisschen einfacher. Die Barbara Knoflauch fällt mir da noch ein, die war ja auch sehr lange im Top-Management da tätig. Und also ich kannte da auch mehr Frauen, kannte und kenne da auch mehr Frauen. Meine Intuition sagt mir Ähnliches wie du, das ist ein haptisches Produkt. Man kann sich das besser vorstellen, es hat vielleicht auch ein besseres Image als die gierige Börse. Ja, also wir stellen jetzt mal wilde Vermutungen an, aber es könnte so sein. Aber was keine Vermutung ist, wenn wir mal aufs eigentliche Thema kommen, im Handelsblatt war gerade gestern oder die Tage noch ein Artikel, die haben gesagt, dass die verwalteten Vermögen von Immobilienfonds inzwischen 117 Milliarden betragen hier in Deutschland. Ich sag mal so, ist viel Holz beziehungsweise viel Haus. Ne? Was macht denn jetzt eigentlich die Faszination für so eine Anlageform aus? Ich muss gestehen, ich habe selber nie einen Immobilienfonds gehabt, weil ich komme ja aus der Aktienecke. Und vielleicht finden wir da auch ein bisschen so den Schwenk zu, was ist denn das überhaupt, so ein Immobilienfonds? Vielleicht wissen andere sicherlich viel mehr als ich, weil ich habe es nie besessen.
Ja, vielleicht steige ich direkt mal ein und beschreibe einfach mal, was es so für Hauptarten an Immobilienfonds gibt. Ich beginne einfach mal mit den geschlossenen Fonds, weil letztendlich das, glaube ich, die Anlageklasse ist, die wir jetzt so ein bisschen am Rande nur behandeln in diesem Podcast.
Genau.
Das liegt zum einen daran, dass man bei den geschlossenen Immobilienfonds ein Höchstvolumen hat, das heißt die Anzahl der Anteile begrenzt ist und nicht wie beim offenen Immobilienfonds unbegrenzt dargestellt ist. Dann hat man eine feste Laufzeit des geschlossenen Immobilienfonds, wo der Anleger auch keine Möglichkeit hat, vorher dieses Produkt zu verlassen. Wenn das Höchstvolumen erreicht ist, wird der Fonds geschlossen. Die Mindestanlagesumme ist meistens auch deutlich höher als beim offenen Immobilienfonds, meistens ab 5.000 Euro oder auch höher, je nachdem, wie man einsteigen möchte. Und man hat beim geschlossenen Fonds die einzigste Möglichkeit, wenn man wirklich vor Ablauf der Zeit aus dem Fonds austreten möchte, weil man vielleicht dann doch einen Liquiditätsbedarf hat, den man vorher nicht erahnen konnte, dann geht es eigentlich nur über den sogenannten Zweitmarkt. Da kann man seine Anteile dann anbieten. Aber das geht natürlich auch nur mit Verlusten einher und mit Abschlägen, die man dann leider auch in Kauf nehmen muss, dafür, dass man vorzeitig aus dem Produkt ausscheiden möchte. Mhm. Es sei denn, das Produkt performt so gut, dass der Run darauf so groß ist, dann kann man da vielleicht auch noch einen kleinen Gewinn mitnehmen, aber das ist doch eher die Ausnahme als
ja, das ist interessant. Wissen ja viele auch gar nicht. Also so viel weiß ich schon. Es gibt also offene und geschlossene Fonds und gerade bei den geschlossenen Fonds ist ja, mir fällt da jetzt spontan ein, das Adlon in Berlin. Wenn ich mich recht entsinne, wurde das als geschlossener Fonds ja auch finanziert, oder? Und das ist ja auch so symbolisch für diese geschlossenen Fonds. Da wird dann ein Projekt, also immer ein geiles Kaufhaus, ein Büroturm, was auch immer, wird dann finanziert mit einer Finanzierungsrunde und dann wird Geld reingesetzt, wird das Ding gebaut. Und wenn das dann fertig ist, dann kriegen die Leute Geld zurück, oder? Ist das so zu verstehen?
Genau, so ist das zu verstehen.
Und das ist doch auch oder war auch ein Steuerelement immer für viele, oder?
Ja, ja, absolut.
Ist es noch so? Absolut.
Ist immer noch so, dass das gerne so eingesetzt wird. Aber wie gesagt, es ist jetzt für den privaten Anleger eher nicht so interessant. Da reden wir dann eher über institutionellen oder die semi-institutionellen Anleger, die eben auch über ein größeres Volumen verfügen, was sie dann eben in so ein Produkt auch einbringen können.
Mhm. Okay, weil die geschlossenen lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ist auch so ein bisschen der Graumarktbereich und wollen wir uns irgendwie nicht bewegen, sondern wir konzentrieren uns in unserem Gespräch heute auf diese offenen Fonds, die also gewisse Regularien haben, da kommen wir gleich dazu, da gab es ja auch eine große Änderung 2008 und das ist da auch, wo die Masse des Gelds eigentlich liegt. Ne? Wo investieren solche Immobilien eigentlich, wenn ich jetzt so einen offenen Fonds habe? In welche Assets?
Ja, also das ist auch relativ unterschiedlich. Ich sag mal, das Gros geht in Gewerbeimmobilien, da kennen wir das Klassische, die Büroimmobilie, Einzelhandel, Logistik. Das ist so das Klassische, was so gemischt wird im Portfolio. Was wir aber auch zunehmend in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass auch Spezialisierungen mit dazukommen, dass sich Fonds beispielsweise auf Gesundheitsimmobilien, auf Nahversorgungscenter, auf Wohnimmobilien in verschiedensten Ausprägungen wie altersgerechtes Wohnen, sozialer Wohnungsbau, Studentenwohnen, dass es da Fokussierungen gibt. Mhm. Das ist, war jetzt in der Historie, glaube ich, nicht ganz so oft, dass es so passiert ist, aber jetzt in den letzten Jahren sieht man das immer häufiger. Letztendlich ist es auch die Diversifikation im Produkt, was auch das Risiko minimiert für den Anleger. Je breiter ich alles streue, umso weniger bin ich natürlich angreifbar, wenn ich mal sowas habe, wie jetzt die Pandemie beispielsweise, wo natürlich einzelne Assetklassen, einzelne Immobilien, wie meinetwegen Einzelhandel, nicht generell, ich möchte da nicht den Einzelhandel direkt an den Pranger stellen. Es gibt wirklich auch Einzelhandel, der trotz der Pandemie natürlich gut funktioniert hat. Ich sag mal Nahversorgungscenter. Wir haben alle den Toilettenpapierengpass mitbekommen. Also eingekauft wird immer in der Nahversorgung. Aber so der klassische Einzelhandel, der eben auch geschlossen war, wie in der 1A-Lage, die Boutique, haben wir alle mitbekommen. Die haben natürlich schon zu leiden gehabt. Shoppingcenter, die eben nicht nur auf Nahversorgung, die hatten alle ihre Probleme in der Pandemie. Hotels brauche ich, glaube ich, auch nicht näher zu erläutern. Es durfte nicht gereist werden, Kongresse wurden abgesagt, Messen wurden abgesagt. All das tangiert natürlich gerade diese Immobilienklassen. Und wenn man das dann breit gestreut hat und vielleicht nur einen geringeren Anteil an Hotel, an klassischem Einzelhandel in seinem Portfolio hat, dann wird der Effekt natürlich abgemildert, als wenn ich jetzt komplett auf eine Immobilienart mich letztendlich stütze und hoffe, dass das alles da gut geht.
Wo ist das meiste Geld drin? In welcher Art von Immobilienfonds? Wo sind die investiert? Im Büroraum oder?
Im Büro. Das größte
Bürogebäude. Also ja, schöne Türme.
Schöne Türme, genau.
Was du hast eben auch gesagt, Logistik. Da okay, Einzelhandel und sowas erschließt sich mir. Aber Logistik. Was ist darunter zu verstehen? Lagerhallen oder was ist das?
Genau, Lagerhallen oder auch Umschlaghallen. Amazon zum Beispiel, um als Beispiel zu haben, hat natürlich einen sehr großen Logistikbedarf, wenn man hier jetzt eine Firma nennen darf. Überhaupt, ich sag mal grundsätzlich Online-Händler haben natürlich einen sehr großen Bedarf an Umschlaghallen, an Lagerkapazitäten. Dann kommt es natürlich auch wieder stärker vorangetrieben durch die Pandemie. Es wurde viel mehr online gekauft, es ging ja auch nicht vor Ort. Das war natürlich ein Treiber für diese Online-Unternehmer und für diese Asset-Klasse letztendlich auch. Dann immer wieder diese Herausforderung, noch schneller beim Kunden sein zu wollen als vielleicht die Konkurrenz. Dieses, ich bestelle heute und morgen ist es schon da. Das heißt, das Bedürfnis, Logistikanlagen oder kleinere Umschlagsplätze näher an die City heranzubringen, um die Wege kürzer zu halten. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die wir im Markt beobachten können, wo es eben auch dann innerhalb der Assetklasse zu gewissen Verschiebungen kommt, was aber natürlich auch immer wieder ein Kostenfaktor ist. Deshalb wird die Logistikhalle draußen auf der grünen Wiese immer noch ihre Berechtigung haben, weil man dort einfach günstiger mieten kann, als wenn ich jetzt in die Münchner Innenstadt ein kleines Logistikcenter baue, damit ich innerhalb von einer Stunde im Münchner Stadtgebiet ausliefer. Das sind alles Dinge, die man so ein bisschen berücksichtigen muss. Und da gilt es halt für das Fondsmanagement und für den Fondsmanager, hier die richtige Mischung zu finden, um letztendlich den Bedarf zu bedienen, die Sicherheit ins Produkt zu bringen, aber auch natürlich die Rendite zu generieren, die der Anleger braucht, wenn er sein Geld in den Fonds investiert.
Ja, sehr interessant. Ich sehe schon, das ist natürlich ein sehr großes Feld. Das mit der Logistik finde ich interessant. Das heißt, so ein Amazon, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ich bin jetzt privat, war ich neulich an der Nordsee und da bin ich einmal quer durch Deutschland gefahren und dann siehst du so diverse Amazon-Zentren mit mega großen Schildern direkt an der Autobahn. Das heißt, sind das deren eigenen Zentren oder lassen die bauen und mieten die? Weißt du das?
Da müsste ich jetzt wirklich raten, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass sie alle im Eigenbesitz sind. Ich glaube schon, dass die zum größten Teil gemietet sind, aber das müsste ich jetzt wirklich recherchieren, inwiefern sie vielleicht auch da irgendwelche eigenen Investmentgesellschaften schon dahinter haben, die vielleicht für sie halten.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass die das dann leasen für so und so viele Jahre, also funktioniert das ja, ne?
Also das denke ich auch, dass ein Großteil davon nicht im Eigenbesitz ist.
Okay. Vielleicht die Frage sich dann auch stellt im Vergleich zu einem Aktienfonds, was sind denn da die Unterschiede? Weil es sind ja auch beides Sachwerte. du investiert ja in eine Aktiengesellschaft und ja, in die Power des Unternehmens sozusagen. Und hier investierst du ja in eine Immobilie. Wie geht denn da so eine Berechnung von so einem Kurs vonstatten? Wie bewerten die Immobilien? Da ist ja nicht wie an der Börse, wo du jeden Tag siehst, was das Ding kostet.
Genau, das ist der Hauptunterschied. Ne? Bei Aktienfonds ist es an der Börse tagtäglich Angebot und Nachfrage, Unternehmensentwicklung, das ist für jeden ersichtlich. Bei den Immobilien ist es ein bisschen anders gelagert. Da erfolgt einmal die erste Bewertung der Immobilie bei Ankauf. Das muss ein externer und unabhängiger Bewerter machen. Dann darf die Immobilie nur erworben werden, also beziehungsweise zu dem Kaufpreis erworben werden, der dem Verkehrswert, dem Ermittelten, mehr oder weniger entspricht. Der darf nur geringfügig darüber liegen. Mhm. Und danach, wenn die Immobilie in den Fonds übergegangen ist, dann ist das Ganze so, ich sage es mal in Anführungszeichen, abgesichert, dass quartalsweise die Immobilie bewertet werden muss von zwei unabhängigen externen Bewertern. Erfahrungsgemäß liegen die Werte immer sehr dicht beieinander, weil letztendlich die Bewerter auf dieselben Parameter zurückgreifen, die die Immobilie betreffen, sodass es hier selten zu sehr starken Abweichungen kommt zwischen den Gutachtern. Sollte das mal so sein, dann gibt es gewisse Konfliktmanagement-Prozesse, die dann angestoßen werden. Beziehungsweise wenn es zu solchen starken Abweichungen kommt, dann liegt da auch meistens irgendwas im Argen, was der eine Gutachter vielleicht anders betrachtet als der andere. Aber wie gesagt, äußerst selten, kommt eigentlich nicht zwingend vor.
Okay, das heißt, es muss jemand Externes sagen, da kann man nicht selber hingehen und sagen, ich bin der Meinung, es ist X wert.
Genau, das da kann man nicht.
Okay, das ist schon mal wichtig.
Bestimmt werden. Mhm.
Okay, das heißt, ich stelle mir vor, wenn wir jetzt mal über die Rendite sprechen von so einem Immobilienfonds, weiß ich nicht, wie hoch ist das? 3,5% habe ich, glaube ich, irgendwie im Kopf von so europäischen Immobilienfonds. Was muss ich mir da vorstellen? Und wie sieht es mit der Schwankung aus? Das kann ja nicht so arg sein, wenn so ein, das schwankt ja nicht wie die Börse.
Nein, es schwankt nicht wie die Börse. 3,5% im Durchschnitt wäre schön, da sind wir leider nicht mehr so ganz. Oh. Ich habe mal nach den letzten BVI-Zahlen geschaut, am 30.04. Die Einjahresrendite lag im Durchschnitt bei 2,5% für Fonds. Mit einer Bandbreite von minus 3,5% bis hin zu knapp 9%.
Minus sogar.
Da spiegelt sich ein bisschen die Corona-Pandemie wieder. Es handelt sich dabei um den Aachener Spar- und Stiftungsfonds, der sehr etabliert, sehr lange im Markt ist, immer sehr gut performt hat aber 85% der Renditen aus Handel und Gastronomie erwirtschaftet. Und das natürlich jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie eben schwieriger wurde und sie mit Mietausfällen und auch mit Abwertung der Immobilien zu kämpfen hatten, sodass sie in der Einjahresrendite hier leider negativ geworden sind. Während zum Beispiel die UBS, die knapp 9% erreicht, ich sage knapp 9%, weil die UBS der Euroinvest Immobilien über drei verschiedene Anteilsscheinklassen verfügt und da liegt die Rendite pro Anteilsscheinklasse zwischen, ich glaube, 8,5 und 9%. Deshalb so ein circa Wert. Mhm. Und sie konnten das generieren durch Aufwertungen bei den Verkäufen von Immobilien, gehen aber selber davon aus, dass sie normal eine Einjahresrendite von 3-4% anstreben. Also das ist jetzt wirklich ein kleiner Ausreißer, diese 9%, okay, die eben auf Aufwertung bei Verkäufen.
Also die erwirtschaften einmal die Rendite durch die Mieteinnahmen logischerweise und dann, wenn sie verkaufen, eine Immobilie im Portfolio oder so, ja, dann gibt es einen Kursgewinn. Ja, sind das so die zwei Treiber für die Wertentwicklung von dem Immobilienfonds?
Ja, also es ist einmal natürlich die Erträge, die Mieteinnahmen und dann die Aufwertung der Wert der Immobilie. Und der dritte, der noch mit reinspielt, ist die Liquidität, die im Fonds gehalten wird. Das ist natürlich jetzt gerade bei dem aktuellen Zinsniveau eher der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Je mehr Liquidität, umso mehr drückt das natürlich auf die Rendite. Wir reden ja teilweise auch von Negativverzinsung. Deshalb ist das so ein bisschen,
Ja, was machen die mit dem Geld? Die brauchen das Geld. Da reden wir gleich mal drüber, weil das ist ein großes Thema auch, die Rücknahme der Anteile. Da müssen die ja Negativzinsen zahlen, ne?
Genau. Also der Gesetzgeber gibt letztendlich vor, dass in dem Fonds eine Mindestliquidität von 5% gehalten werden muss, um eben mögliche Rückgaben bedienen zu können. Je höher da die Liquidität natürlich im Fonds vorgehalten wird, manchmal sieht man Liquiditäten, die sind so zwischen 20-30%, das ist natürlich schon viel. Und da hat man eben auch die entsprechende Auswirkung auf die Rendite. Aber meistens ist das so, dass die Fonds zeitweise diese hohe Liquidität vorhalten, weil sie schon die nächste Immobilienakquisition im Blick haben und das eben dann auch entsprechend eingesetzt wird. Also von daher sind das meistens eher kurzfristigere Effekte, selten, dass ein Fonds so lange auf einer sehr hohen Liquidität bleibt, vor allem im aktuellen Marktumfeld.
Kosten für so einen Fonds, du hast wahrscheinlich Ankaufskosten, werden die noch verlangt?
Genau, es gibt teilweise noch Aufgabeaufschläge, die verlangt werden, aber es dringen ja auch immer mehr Plattformen, Discounter auf den Markt, wo man eben auch schon ohne Ausgabeaufschläge ordern kann. Ansonsten kommen da für den Fonds natürlich Verwaltungsgebühren, Performancegebühren, Transaktionskosten, wenn Objekte eingekauft werden. Das sind alles Kosten, die dem Fonds belastet werden und dann letztendlich natürlich auch an den Anleger in einer gewissen Form weitergegeben werden.
Mhm. Wie hoch ist das in etwa? Kann man das sagen so? Pi mal Daumen, wie bei so einem Aktienfonds, bei dem Aktiven sind es so vielleicht um die 2%?
Ja, also ich sag mal, zwischen 1,5, knapp 2% liegt man da schon insgesamt. So ein Aufgabeaufschlag kann bis zu 6% schon mal hochgehen, aber wie gesagt, ist nicht mehr unbedingt, man kommt auch schon mal, je nachdem drumherum ist zu bezahlen. Dann hat man Verwaltungsgebühren, die zwischen 0,5 und 2% liegen. Und dann hat man bei Transaktionskosten sind das meistens so 1,5% vom Kaufpreis bis hin zu 2%. Mhm. Also da muss ich auch jedem raten, den Verkaufsprospekt hinsichtlich der Gebühren ganz genau sich anzuschauen, weil da steht letztendlich drin, was kostet mich der ganze Spaß eigentlich, den ich hier mache.
Immer das Kleingedruckte lesen. Wer sind so die großen Player für sowas? Also in Deutschland fällt mir spontan jetzt Union ein. Die haben ja, glaube ich, viele Immobilienfonds, Union Investment, oder?
Genau, das ist die Commerzreal, die Union, die DK, das sind so die großen Deutsche Bank, also die DWS, das sind die großen Player im Markt, die natürlich die Flaggschiffe quasi auch betreiben.
Okay, verstehe. Wir haben jetzt ein bisschen über, wie das funktioniert, aber auch über die Rücknahme der Anteile wollte ich jetzt einfach nochmal mit dir sprechen, weil das ja so ein Thema ist auch, ne? Wer jetzt ein Aktienfonds-Fan ist oder ein ETF, das ist ja gewohnt, dass das Ding sehr liquide ist. Du kannst es jederzeit verkaufen zu dem dann gültigen Kurs, muss man dazu sagen. Das ist ja bei den Immobilienfonds nicht ganz so. Ich erinnere mich noch an meiner Morningstar-Zeit, wurden wir auch immer von den Immobilienfonds befragt, ob wir die nicht bewerten bei Morningstar, weil die waren immer ausgenommen bei uns vom Rating und das hatte ja auch seinen Grund. Und da waren die nicht so ganz happy drüber, weil die wollten natürlich da schöne Sternchen von uns kriegen. Aber was ich immer eigenartig fand, sage ich jetzt ganz offen, ist, man versuchte ja in der Vergangenheit mit diesen Immobilienfonds zu sagen, da gab es noch nie einen Verlust mit diesen Produkten seit seiner Existenz. Und man hat ein per se illiquides Produkt, nämlich eine Immobilie, jeden Tag liquide gemacht. Sprich, du kannst jeden Tag das Ding verkaufen. Und das fand ich immer strange. Ja, da musste ich auch nicht Diplom-Geologin werden, um das irgendwie den Zusammenhang hat sich mir nicht erschlossen. Und da war ich dann aber in 2008, habe ich gedacht, ach, so doof war ich ja gar nicht, weil dann in der Tat dieses Konstrukt wie so ein kleines Gartenhaus zusammengebrochen ist. Vielleicht erzählst du ein bisschen aus einer kompetenten Sicht, was da tatsächlich passiert ist und was das auch für Folgen dann hatte für das Konstrukt der Immobilienfonds.
Ja, du liegst genau richtig. Das ist natürlich auch genau der Pferdefuß an der Konstruktion des offenen Immobilienfonds gewesen. Tägliche Verfügbarkeit bei illiquiden Produkten. Und wie du schon gesagt hast, das Jahr 2008 kam, die Finanzmarktkrise kam und letztendlich sind auch da die offenen Immobilienfonds mit in den Abwärtsstrudel geraten. Da waren natürlich auch genügend zum Beispiel Dachfonds investiert oder andere Vermögensverwalter, die natürlich dann auch größere Tranchen abgezogen haben, um ihre eigenen Engpässe auf anderen Kanälen wieder in einer gewissen Form zu stopfen. Und dann kommt man natürlich genau an den Punkt, dass man natürlich plötzlich viele Abflüsse hat, ein hohes Volumen an Abflüssen hat und dann hat man die Immobilie dahinter, die Liquidität ist aufgebraucht. Was macht man? Man muss losgehen und man muss die Immobilien so schnell wie es geht verkaufen, damit man irgendwo Liquidität schafft. Da man natürlich nicht der Einzige ist, der dieses Problem hat, sondern die anderen Fonds ja auch, drängen auf einmal ja relativ viele Immobilien auf den Markt, die, ich möchte das Wort Notverkauf ungern in den Mund nehmen, aber die unter einem gewissen Druck jetzt veräußert werden müssen. Das wissen natürlich die Käufer auch, dass da jetzt ein gewisser Druck hinter ist, was natürlich den Kaufpreis entsprechend beeinträchtigt. Also das sind alles Sachen, die sind da aufeinander getroffen. Und viele Fonds haben es einfach nicht geschafft. Ich meine, ich habe nochmal nachgeschaut, 17 Fonds sind in diesen auf die Verwahrstelle übergegangen. die haben es nicht mehr geschafft. Es gab ja auch schon mal den einen oder anderen, der hat zwischendurch noch mal kurz wieder eröffnet. Vielleicht kurz zur Regelung. Wenn ein Fonds die Liquidität nicht mehr bedienen kann, dann muss er schließen. Er darf also keine Anteile mehr rausgeben und keine auch mehr annehmen. Dann ist er geschlossen. Erstmal für die maximale Zeit von 2 Jahren. Kann dann versuchen, wieder zu eröffnen. Manche haben es probiert, aber bei vielen ist es eben leider schiefgegangen. Und dann gehen sie wieder in die Schließung und werden hinterher auf die Verwahrstelle übertragen, die dann die Abwicklung des Fonds dann letztendlich übernimmt. Es gab einige wenige, die haben es geschafft. Die sind auch wieder aus der Krise herausgekommen. Sie konnten wieder eröffnen, auch erfolgreich. Zum Beispiel der UBS Euro Invest, um den mal zu erwähnen. Mhm. Und die Fonds, die es gar nicht getroffen hat oder nur partiell getroffen hat, die aber nicht schließen müssen, das waren genauso die großen, von denen wir eben sprachen, zum Beispiel eine Deka oder sowas, das sind alles Fonds, die haben ein Filialnetz dahinter stehen, über den sie den Vertrieb machen. Das heißt, sie haben gute Gelegenheiten, den Vertrieb entsprechend zu steuern und haben auch nicht diese großen Bestandshalter unbedingt im Portfolio, sondern mehr die privaten Anleger, die natürlich auch nicht so reagiert haben wie einer, der mal eben, weiß ich nicht, bei 100.000 paar, weiß ich nicht, wie viel aus dem Fonds abziehen möchte. Und um den zweiten Teil mit einer Frage zu beantworten, was hat sich daraufhin getan? Der Gesetzgeber hat das natürlich auch nicht ganz unkritisch verfolgt und hat daraufhin das KGB geändert, also das Kapitalanlagegesetzbuch, und hat einen sogenannten Sicherungsmechanismus eingebaut. Also heute ist das so, wenn ich in einen offenen Immobilienfonds investiere, dann bin ich für 2 Jahre, habe ich eine Mindesthaltefrist von 2 Jahren. Ich kann also nicht sagen, heute investiere ich und morgen möchte ich mein Geld wieder haben. Und wenn ich aber nach den 2 Jahren mein Geld gerne wieder haben möchte, muss ich das 1 Jahr vorher ankündigen, dass ich gerne mein Geld aus dem Fonds hole.
Frage ich mich ehrlich gesagt, warum noch immer so viele Leute diese Anlageform wählen? Weil das ist ja sehr restriktiv. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, weiß ich denn schon immer 1 Jahr im Vorhinein, wann ich mein Geld brauche? Also gut, das muss man dann halt managen, ja. Aber da, für mich ist dann, ich sage es einfach mal so kritisch, what's the point here, ja? Also erklär's mir. Also ja, also nee, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ich habe sowas nicht. Das heißt ja gar nichts. Ne, ich bin ja auch nicht so, kann ja nicht alles haben. Bin ja eben eine Aktienfonds-Troller. Das ist eben so mein Hintergrund. Aber das erschließt sich dann für mich nicht so wirklich, ne? Weil das doch sehr enges Korsett ist, in dem du dich dann bewegen musst.
Es ist ein relativ enges Korsett. Es ist, gebe ich dir auch recht. Es wird auch immer ausdrücklich darauf hingewiesen, es ist mehr für den Anleger mit einem langfristigen Horizont. Es ist aber auch interessant für den Anleger, der seine Anlageklassen ein bisschen streuen möchte. Der nimmt die Aktien ins Depot, der nimmt auch Immobilien ins Depot, der nimmt vielleicht Renten mit ins Depot. Jetzt hat er aber Immobilien die Wahl. Entweder zieht er los und kauft sich seine eigene Eigentumswohnung oder sein Mehrfamilienhaus, je nachdem, wie viel er gerne anlegen möchte. Dann sitzt er auf einer Immobilie, wenn er die als Kapitalanlage hat, dann muss er die selber in irgendeiner Form bewirtschaften, nenne ich mal so. Das Risiko liegt auf einer Immobilie. Ist der Mieter ausgezogen, habe ich keine Einnahmen mehr. Wenn ich das selber, kann die Immobilie aber ja auch nicht so schnell verflüssigen, wie ich das gerne möchte. Ich kann vielleicht zur Bank gehen und sie beleihen, wenn sie nicht beliehen ist. Mhm. Aber das bleibt ja dennoch, auch wenn ich jetzt nur eine Immobilie kaufe, in einer gewissen Form illiquides Thema. Ja. Okay. Ich kann sie verkaufen. Wenn ich Glück habe, ist sie nach 2 Wochen verkauft. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Prozess länger. Heißt, ich binde ja auch da Kapital.
Habe ich verstanden. Okay, macht Sinn. Ne? Das heißt, es bildet halt eine Komponente deiner Anlagestrategie ab. Und der Gedanke ist ja für viele dann auch nicht fremd, zu sagen, eine Immobilie, das hat halt einen Prozess. Es ist per se immobil. Also habe ich da auch entsprechende Fristen, die damit verbunden sind. Okay. Habe ich verstanden. Danke für den Sales-Pitch.
Ich habe nichts zu verkaufen, wir sind nur Berater.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Ne? Du hast ja keinen Stake da drin, ob da jetzt jemand den Fonds kauft oder nicht, sondern deshalb frage ich dich ja einfach auch. Und wichtig ist halt auch die Änderung, dass jetzt keine institutionellen Anleger mehr reingehen dürfen. Ne? Die ja eigentlich, wenn man es so will, wir sind ja hier unter uns, mit groß zum Teil verantwortlich sind, dass diese Immobilienfonds in der Finanzmarktkrise ins Trudeln gekommen sind. Ne? Weil es ist ja nicht der Kleinanleger, der mit 5.000 Euro da rausgegangen ist, sondern der mit 5 Milliarden und mit 50 Milliarden rausgegangen ist. Ne?
Ganz genau, das, was ich dachte, die Dachfonds zum Beispiel, die im großen Stil dann abgezogen haben damals, das waren die, die letztendlich das ganze System so ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Das war nicht der kleine Privatanleger, der die letzten 5.000 Euro für das neue Auto holen wollte.
Ja,
das,
die
waren es nicht.
Ja, ja, ist sehr interessant. Also das, sag mal so, diesen inhärenten Flaw, den ich gesehen habe, den hat man behoben, nicht weil ich so smart bin, sondern weil leider die Wirklichkeit zugeschlagen hat. Genau, und sie müssen halt auch mehr Liquidität verhalten, das hast du auch schon gesagt. Also ich denke mal, wenn man das da für sich so entsprechend einsortiert, kann man sich das durchaus angucken. Das eben schon ein bisschen angesprochen, dass die großen Anbieter halt, die DWS, also Deutsche Bank Tochter, DK, Sparkassenkonstrukt, Union, Volksbanken. Das heißt, primär kann ich diese Fonds kaufen über die Filialnetzwerke oder gibt es, wie du auch hast anklicken lassen, jetzt irgendwelche digitalen Anbieter, wo man die erwerben kann? Wie geht das?
Kann genau, es gibt einmal natürlich die Banken, wo ich es direkt ordern kann. Ich habe natürlich auch Berater, wo ich sie ordern kann, aber es gibt ja auch immer mehr Plattformen, wo auch Fonds angeboten werden. Wenn man einfach mal googelt, meinetwegen offene Immobilie für ohne Ausgabeaufschlag, dann werden einem direkt schon mal ein paar Plattformen angeboten, wo die eben vermerkt sind, da kann man sich registrieren lassen, muss man sich identifizieren und dann kann man darüber eben auch ordern. Oder beispielsweise Direktbanken, ne? Ich sage jetzt mal eine ING beispielsweise, das sind alles Ordermöglichkeiten, die man hat, das ist also relativ vielfältig. Eine andere Geschichte, wo man auch noch einkaufen kann, das kommt auch so ein bisschen nochmal auf die Frage zuvor zu sprechen. Und zwar ist das, wenn ein Anleger dann doch vielleicht vor den 2 Jahren aus dem Fonds raus möchte, kann er über die Börse handeln. Es gibt Fonds, die sind auch börsengelistet. Darüber kann man eben auch veräußern. Darüber könnte man eben auch ordern im Umkehrschluss natürlich auch. Aber das Ganze ist eben auch wieder mit Abschlägen verbunden.
Das sind dann aber offene Immobilienfonds, die an der Börse gelistet sind, ähnlich wie die ETFs.
Genau.
Okay. Ja. Das ist aber keine sogenannten REITs. Das ist ja die amerikanische Variante Real Estate Investment Trusts. Das sind ja meistens Aktienfonds, die halt dann in Immobilienwerte investieren, oder?
Ja, das ist das genau. Nicht. Keine REITs. Das sind wirklich die klassischen Immobilienfonds, wo eben die Anteile vorzeitig dann zurückgegeben werden sollen und die werden dann an der Börse, Fonds werden an der Börse gelistet und darüber kann man dann eben auch die Anteile vorweg handeln.
Okay. Gut, also wenn man es nicht in der Filiale bekommt bei der Bank, gibt es auch andere Möglichkeiten. Vielleicht abschließend, für wen eignet sich jetzt so ein offener Immobilienfonds? Du hast es ja eben schon gesagt, es gibt die Corona-Krise, die schlägt ja voll durch auf den Einzelhandel, auf diese Shopping-Center. Das hast du ja eben schon eindrucksvoll geschildert, dass das auch zu negativer Rendite geführt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch in dem Bürosegment ähnlich ist. Die Deutsche Bank hatte ja auch angekündigt, sie möchte nicht mehr totale Präsenzpflicht in den Büros. Die wissen ja auch, was das kostet, so in den Türmen zu residieren. Wenn ich mir jetzt sage, ich habe sowas, muss ich da gewisse Dinge nochmal neu evaluieren oder ich sage, ich möchte mir sowas kaufen. Worauf sollte ich jetzt dann da achten und welche Segmente hältst du da jetzt für relevant oder muss ich mir das ein oder andere Sorgen machen?
Also es ist schwierig, immer von Momentaufnahmen auszugehen. Dadurch, dass wir hier über ein langfristiges Investment reden, ich sage es jetzt mal mindestens 2 Jahre, jetzt im aktuellen Marktumfeld ist es natürlich, würde ich nicht unbedingt in einen Fonds einsteigen, der nur in Shoppingcenter investiert. So, das ist jetzt so, oder der nur in Hotels investiert. Das sind jetzt mal ganz drastische Beispiele. Ganz wichtig ist die Diversifikation, dass wir hier wirklich breit gestreut sind. Man muss sich den Fonds genau angucken. Man muss sich vielleicht auch die Erfahrung des Managers mal angucken, der dahinter steht. Es gibt ja zum Beispiel auch beispielsweise die Habona, die ja sehr stark fokussiert auf Nahversorgungscenter ist, also die sich schon auf eine Assetklasse nur fokussieren, das aber schon seit langer Zeit und sehr erfolgreich, sodass man auch nicht nur sagen kann, nur eine Assetklasse ist auf jeden Fall schwierig. Man muss sich genau angucken, was dahinter steckt. Wie ist der Track Record? Wie sind die Erfahrungen? Wie haben vielleicht die Vorgängerfonds performt? So wissen die, wovon sie reden? Und ansonsten, wenn man sich jetzt nicht so spezialisieren möchte auf eine Immobilienart, dann ist es wirklich die breite Streuung. Und ja, ich kriege die Diskussion rund um Büroimmobilien und Homeoffice natürlich auch mit. Ich sehe das nicht ganz so drastisch, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass wir natürlich eine Umstrukturierung in der Bürowelt sehen werden. Homeoffice wird natürlich Thema bleiben, aber nicht in dieser Intensität, wie wir sie jetzt erzwungenermaßen aktuell erleben. Man kriegt ja auch schon mit, dass sich viele wieder zurücksehnen ins Hotel, ins Büro, die eben auch den Kontakt mit den Kollegen wieder suchen, sodass es hier schon natürlich zu Veränderungen kommen wird. Aber ich glaube, es geht eher hinzu, dass die Flächen ein bisschen vielleicht auch anders genutzt werden. Wir haben ja auch das ESG-Thema auf der Agenda ganz stark. Da ist das S mit Social, ist ja auch nicht zu vernachlässigen, auch wenn sich immer alle gerne auf das E stürzen, auf die Zahlen, die man messen kann. Aber das S ist natürlich, was dann eben auch Kontaktzonen und so weiter angeht, nicht zu vernachlässigen und vielleicht dann auch umzusetzen oder einfacher umzusetzen. Wir sind, glaube ich, alle weg von dem strikten 70er-Jahre-Baustil, wo jeder zu zweit in einem Büro sitzt und Tür zu. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Es ist ja sowieso schon in der Vergangenheit alles offener geworden. Es ist ja sowieso schon auch vor Corona durchaus schon flexibler geworden. Natürlich durch Corona ist nochmal verstärkt und vorangetrieben. Das wird irgendwo seine Spuren im Markt hinterlassen. Aber ich glaube nicht in dieser Intensität, dass wir uns jetzt alle Sorgen machen müssen, wenn man Büroimmobilien im Fonds hat, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Das glaube ich nicht. Veränderungen gab es immer schon. Und
ja, also ich denke auch, da wird dann wie so oft nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das muss man ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es wird dann vielleicht doch eher schleichend sein. Das liegt halt in der Natur dieser Immobilienverträge halt auch. Das ist jetzt aber interessanterweise, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das wäre nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Stichwort ESG auch in diesem Immobiliensektorbereich. Ne? Ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass die größten Emissionen eigentlich das Problem sind, eigentlich die Immobilien. Ja? Gerade auch so Hochhäuser, was die, gerade die Verspiegelten, was die an Hitze abgeben und was weiß ich. Also ich glaube, so ein Core State, ich glaube, die machen auch sehr viel in diesem Nachhaltigkeitsbereich, oder? Das ist, glaube ich, die nächste Welle, mit denen die sich auch auseinandersetzen müssen, diese Immobilienfonds auch, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich würde das gar nicht auf Core State fokussieren. Damit muss sich jeder auseinandersetzen. Mhm. Es gibt ja auch jetzt die neuen Auflagen. Jetzt werden die Fonds ja auch kategorisiert. Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Das trifft ja jeden Fonds, der auf dem Markt ist. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, ach, lass mal die anderen machen und geht schon. Sondern man muss auch schon aktiv sein Portfolio mal anfassen oder auch seine Ankaufsstrategie eventuell etwas umstellen. Aber auch das ist kein ganz brandneues Thema mehr. Ich glaube, die Fonds sind da gut aufgestellt, weil sie schon in der Vergangenheit ja auch schon, als ich angefangen habe als Analyst, da kamen die ersten Siegel auf den Markt, beziehungsweise wurden so etabliert. Dann gab es plötzlich LEED, BREEAM, DNGB. Da ging es da los, schon Richtung grüne Immobilie. Das heißt, das Thema ist ja eigentlich auch nicht so neu, dass wir sagen, seit den letzten zwei Jahren gibt es ESG. Das war ja auch vorher schon Thema. Es hat sich nur jetzt auch durch die Klimaziele natürlich alles etwas intensiviert und ist schneller vorangetrieben worden.
Ja, durch die Rechtsprechung halt auch, weil du sprachst eben diese Artikel 8 und 9 an. Also für unsere Hörerinnen, die da jetzt nicht so mit vertraut sind, ist halt die neue Rechtsprechung, die also dann verlangt, dass jeder sich irgendwie deklariert, bin ich jetzt umweltfreundlich oder nicht, um es mal einfach auszudrücken. Und das sorgt dann natürlich in der Branche für großen Wirbel und Aufregung. Aber das werden wir hier nicht thematisieren, da wären wir heute nicht mehr fertig. Das machen wir vielleicht nochmal ein andermal. Ja, also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend. Danke dir für diese tollen Insights. Ich hoffe, dass ihr, die uns heute zuhört, auch da einiges von wegnehmen konntet. Hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Hörerinnen oder ein Fazit, wo du sagst, hey, go for it or don't do it, whatever.
Man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, ich brenne so ein bisschen für die Immobilie. Das begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben und ich finde Immobilien wirklich großartig, weil es einfach jeden Lebensabschnitt, ob persönlich, privat, beruflich, in irgendeiner Form tangiert. Man kommt um die Immobilie nicht drumherum. Ganz schwierig bis gar nicht. Ich finde den Immobilienmarkt äußerst spannend. Ich finde Immobilienfonds äußerst spannend. Ich glaube nicht, dass wir die historischen Renditen sehen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aufgrund der aktuellen Kaufpreislage sind Immobilien recht teuer. Die Zinsen sind niedrig, sind einfacher zu finanzieren natürlich. Die Mieterträge gleichen das Ganze aber nicht aus. Also Da wird es nicht diese hohen Renditen geben, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber es wird im Plus bleiben. Die ersten Schätzungen gehen von 1,5 bis 2,5% aus. Also es ist immer noch mehr, als wenn ich mein Geld auf die Bank lege. Und da der Immobilienmarkt ja auch äußerst zyklisch reagiert, gibt es dann natürlich auch wieder nach Talfahrten auch wieder Bergauffahrten, sodass man hier schon partizipieren kann. Und ich finde einen offenen Immobilienfonds immer noch für den privaten Anleger eine schöne Möglichkeit, sich in dem Bereich Immobilien zu engagieren, ohne sich direkt das eigene Häuschen, die eigene Wohnung mit den entsprechenden Risiken ja, zu Hause ins Buch zu legen.
Ja, und Kosten und in Vorlauf zu gehen und dieser Tag ein Haus zu bauen, is not funny. Ja, kriegst nichts.
Absolut. Ja. Baukosten sind auch immer teurer geworden.
Ja, immens. Ja, das war doch ein sehr gutes Schlusswort, liebe Sandra. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir verlinken natürlich den einen Artikel, den wir haben, unter diesen Podcast. Vielleicht sollten wir das ein bisschen ausbauen, dieses Thema. Ja, wie gesagt, unsere Homepage, ihr kennt die, unser Newsletter gleichermaßen. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao und tschüss, Sandra.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank.